Liebe Brüder und Schwestern, wir hören heute Prediger 11 und 12, die letzten beiden Kapitel dieses Buches von Prediger Salomo, unter der Überschrift Denke an deinen Schöpfer in deiner Jugend. Ich lese wieder abschnittweise und versuche mit Gottes Hilfe es auch zu verstehen und auszulegen. Prediger 11, Abvers 1. Lass dein Brot, nicht dein Boot, dein Brot, ja, über das Wasser fahren, denn du wirst es finden nach langer Zeit. Verteile es unter 7 oder unter 8, denn du weißt nicht, was für Unglück auf Erden kommen wird. Wenn man es oberflächlich liest, die deutsche Übersetzung, liest man erstmal, lass dein Boot übers Wasser fahren, habe ich auch erst so gelesen gehabt. Aber es heißt hier dein Brot. Was könnte das bedeuten? Ich verstehe es so, dass wir das, was der Herr uns anvertraut hat, auch an materiellen Gütern, nicht für uns horten und allein behalten sollen, sondern weitergeben, um die Not zu lindern bei Menschen, die dessen bedürfen. Eine Parallelstelle dazu finden wir im Propheten Jesaja, Kapitel 58. Eine bekannte Stelle hoffentlich für uns alle, auch in unserem Lebensalltag als Christen. Und da heißt es, Jesaja 58, Abvers 6. Das aber ist ein Fasten, an dem ich, also Gott, gefallen habe. Lass los, die du mit Unrecht gebunden hast. Lass frei, auf die du das Joch gelegt hast. Gib frei, die du bedrückst, reiß jedes Joch weg. Brich dem Hungrigen dein Brot und die im Elend ohne Obdach sind, führe ins Haus. Wenn du einen nackt siehst, so kleide ihn und entzieh dich nicht deinem Fleisch und Blut. Dann wird dein Licht hervorbrechen wie die Morgenröte und deine Heilung wird schnell voranschreiten und deine Gerechtigkeit wird vor dir hergehen. Und die Herrlichkeit des Herrn wird deinen Zug beschließen. Dann wirst du rufen, und der Herr wird dir antworten. Wenn du schreist, wird er sagen, siehe, hier bin ich. Wahrer Gottesdienst wirkt sich aus in der Gottesliebe und Nächstenliebe. Und die Nächstenliebe wird konkret, indem ich gute Werke tue, auch als evangelischer Christ. Wird ja manchmal falsch verstanden. Der evangelische Christ lebt nur aus Glauben, der katholische tut auch noch Werke. Ja, so das landläufige Missverständnis. Nein, der Unterschied liegt darin, dass der katholische Mensch Glauben und Werke tun muss zu seiner Erlösung. Der evangelische Christ ist erlöst allein aufgrund des Opfers Jesu Christi. Und er tut die guten Werke dann aus Liebe und Dankbarkeit dafür. Aber nicht, um irgendetwas zu seiner Erlösung hinzuzufügen. Das können wir nicht. In der katholischen Dogmatik ist das ziemlich kompliziert. Ja, so dieser Synergismus, sagt man auch, Zusammenwirken von Glaube und Werke. Da kommt noch der Schatz der Heiligen hinzu, den sie angehäuft haben. Das brauchen wir alles nicht. Wir haben das vollgültige, einmalige Opfer unseres Herrn Jesus Christus gemäß Hebräerbrief. Und die Werke, die wir natürlich auch tun sollen und dürfen und müssen, die dienen aber nicht zu unserer Erlösung, sondern folgen als Konsequenz des Erlöstseins. Eine ganz andere Basis, die uns frei macht vom Leistungsdruck, die uns froh dem Herrn und unserem Nächsten dienen lässt. Und das war die reformatorische Entdeckung, ganz neu wieder, was dessen, was in der Bibel steht, über Glaube und Werke. Die Werke als Frucht des Glaubens, als Frucht des Geistes. Werke des Glaubens sollen es sein und nicht Werke des Gesetzes. So in Römerbrief und Jakobusbrief nachzulesen, wenn man das zusammen sieht. Auch Galaterbrief, Kapitel 5, die Frucht des Geistes, die sich neunfach entfaltet als Glaube, Liebe, Freude, Friede und so weiter. Ja, ihr könnt es selber nachlesen, Galater 5, 22. Verteile dein Brot unter 7 oder unter 8. Was könnte das bedeuten? Gibt es viele Auslegungen dazu. Ich möchte zwei Möglichkeiten nennen. Man soll vollkommen bereit sein zu teilen. 7 ist eine Zahl der Vollkommenheit und 8 ist nochmal eine Steigerung davon, ein hebräisches Stilmittel. Also halte nicht zurück, wo Menschen dich um Hilfe bitten, da setz dich ganz ein, verteile es unter 7 oder unter 8. Es kann auch bedeuten, dass man das, was man gibt, nicht nur an eine Stelle geben soll, sondern an verschiedene. 7 oder 8 Menschen bildlich gesprochen helfen, also eine größere Zahl ist gemeint. Oder auch, wenn wir unser Besitz, unser Geld investieren, auch in verschiedene Projekte. Banales Beispiel mit den Aktien. Ja, wenn jemand meint, er müsste das tun, was ja auch nicht ganz so unumstritten ist, dann aber nicht nur auf ein Pferd setzen, sondern auf verschiedene. Bisschen gewagte Deutung, aber das ist auch sehr lebenspraktisch, vor allem wenn man sieht, wie manche Dinge sehr schnell den Bach hinuntergehen können. Also wenn du etwas hast, dann behalte es nicht nur für dich, teile es unter Notleidenden aus und deinen Besitz, den leg nicht so an, dass es alles mit einem Schlag kaputt ist, sondern sei weise und wirtschafte so, dass du es verteilst in verschiedene Arten. Verteile es unter 7 oder unter 8. Denn du weißt nicht, was für Unglück auf Erden kommen wird. Genau das haben wir mit der Wirtschaftskrise erlebt. Ja, plötzlich sind den Leuten ihre Besitztümer kaputt gegangen mit einem Schlag. Da sehen wir, wie aktuell das Buch Prediger ist. Ja. Was bleibt, wenn alles vergeht? Gott aber bleibt. Auch wenn aller irdischer Besitz einmal schwindet. Letztendlich können wir darauf überhaupt nicht bauen. Aber wir sollen auch nicht so arm sein, dass wir stehlen müssen, lesen wir im Buch der Sprüche. Nicht so reich, dass wir Gott vergessen und nicht so arm, dass wir zu Dieben werden, sondern mit dem zufrieden sein, was der Herr uns gibt. Und das kommt jetzt auch in den folgenden Versen, bildhaft ausgedrückt. Wenn die Wolken voll sind, so geben sie Regen auf die Erde. Gott gibt auch den Wolken ihre Bahn. Er kann lenken, dass Regen kommt, er kann lenken, dass Trockenheit kommt. Er hat es zur Zeit des Propheten Elia getan. Auf das Gebet des Elia hin hat es 3 Jahre nicht geregnet. Und als Elia wieder betete, hat Gott seinen Regen geschickt. Er war ein Mensch wie wir, aber Gott hat sein Gebet erhört, weil er wirklich ein Diener des Herrn war und ja, auf seinen Willen gehört hatte. Wenn die Wolken voll sind, so geben sie Regen auf die Erde. Auch wir dürfen immer wieder bitten, Herr, schicke gnädigen Regen. Wir hatten auch im Sommer und Herbst jetzt eine längere Trockenheit und viele Gemeinden haben auch schon um Regen gebeten und der Herr hat es wieder geschickt. Wir können das nicht selber machen, aber wir können zum Schöpfer, zum Vater im Himmel flehen. Herr, sei gnädig. Auch in den Trockengebieten dieser Erde, da ist es noch viel sehnlicher, dieser Wunsch. Ja, wenn wir an die Sahara denken oder andere Gebiete, die ja immer mehr vertrocknet sind. Manchmal ist es auch schon ein Gericht Gottes. Man weiß auch, wo der Islam sich ausbreitet, breitet sich in der Regel auch die Wüste aus, bei diesem Wüstengeist Allah, ja, dieser Halbmond der Wüste. Aber wenn die Wolken voll sind, so geben sie Regen auf die Erde. Und wenn der Baum fällt, er falle nach Süden oder Norden zu, wohin er fällt, da bleibt er liegen. Das kann man natürlich ein Stück weit steuern, wenn man ihn absägt. Aber im Urwald fallen die Bäume so, dass Gott es einfach tut. Durch Entwurzelung, durch Wind. Und so ist auch im Leben. Wir haben es nicht in der Hand, den Tag unseres Todes, wenn unser Lebensbaum übertragen gesprochen fällt. Ja, wenn wir einmal hinübergehen, die Ewigkeit, können wir nicht sagen, wo und wie und wann das passiert. Es steht in der Hand des Herrn und es wird jetzt auch dann sehr stark um die Jugend und um die Vergänglichkeit des Menschen gehen in den weiteren Versen. Wer auf den Wind achtet, der sät nicht und wer auf die Wolken sieht, der erntet nicht. Ist das nicht unlogisch? Natürlich müssen wir doch achten auf das Wetter, dass wir gute Tage erwischen bei der Aussaat. Aber Gottes Wort warnt uns davor, dass wir so krampfhaft auf alle diese Zeichen in der Schöpfung achten, das wird am Schluss gar nichts mehr tun und denken, ja, jetzt muss ich abwarten, da ist wieder ein Wölkchen, jetzt kann ich nicht aussehen oder vielleicht wird es doch zu heiß, vielleicht kommt sogar schon Schnee zu früh und alle möglichen Sorgen können den Menschen befallen. Nein, Gott sagt, handle, sähe aus, damit du auch ernten kannst, zögere nicht. Der Herr schenkt das Wachstum und Gedeihen. Du bist der Diener, in dem du aussähst, das ist dein Werk. Und dann darfst du ernten, wenn Gott es schenkt. Geh also mutig voran, zögere nicht, Frucht zu bringen in deinem Leben. Die Gaben, die Gott dir anvertraut hat, die bringen zur Entfaltung. Und frage nicht, bin ich dazu nicht zu schwach, bin ich dazu nicht zu unberedt? Das Problem von Mose, ich kann doch nicht reden, ich kann doch dem Herrn nicht dienen. Nein, wenn der Herr dir einen Auftrag gibt, nicht nur in der Landwirtschaft, sondern im geistlichen Dienst jetzt, ohne Bild gesprochen, dann geh hin und führe ihn aus. Wenn der Herr dir sagt, geh hin zu deinem Ältesten und sag ihm, das war nicht recht, dann tu es auch, aber in aller Demut und Liebe. Wenn der Herr dir sagt, geh hin zu einem Werk, evangelikalen Werk, und sag, das ist nicht recht, dass ihr solche Dinge eingeführt habt, dann sag es auch. Und man wird auf dich hören. Wenn man nicht auf dich hört, dann schüttle den Staub von den Füßen und geh weg und geh woanders hin. Ich hoffe, ihr habt nicht verstanden, was ich sagen will. Ihr habt mich verstanden. Also, es gibt Werke, die sind noch reformierbar, andere sind nicht mehr reformierbar. Und wenn das nicht mehr so ist, dann müssen wir auch Konsequenzen ziehen. Wie es ist, das zeigt uns der Herr oft ziemlich schnell. Und es hängt auch immer von Menschen ab, die von diesem oder jenem Geist geleitet sind. Aber hier steht nun, wer auf den Wind achtet, der sät nicht. Und wer auf die Wolken sieht, der erntet nicht. Man denkt, es sei umgekehrt. Aber natürlich dürfen wir auch schauen, wie das Wetter wird. Ist ja nicht verboten. Es wird keiner aussehen, wenn gerade Hagelkörner fallen. Ist ganz klar. Aber wir sollen uns nicht abhängig machen von dem wetterwendischen Sein innerhalb dieser Welt, sondern beharrlich den Weg gehen in der Landwirtschaft, aber auch im geistlichen Dienst. Uns nicht abbringen lassen, wenn wir auf dem schmalen Weg sind, weder von rechts noch links vom Pferd fallen sozusagen oder vom Weg abweichen. Natürlich dürfen wir Korrektur annehmen von Menschen, denn wir sind alle fehlbare Geschöpfe. Aber das, was wir erkannt haben als heilsnotwendig, das dürfen wir auf keinen Fall aufgeben. Zum Beispiel Johannes 14, Vers 6, der meist umkämpfte Vers in der Endzeit, in der Heiligen Schrift. Jesus spricht, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, außer durch mich. Nicht durch Mohammed, nicht durch Buddha, nicht durch Zarathustra, nicht durch Karl Marx, nicht durch Adolf Hitler, nicht durch sonst irgendjemanden oder irgendwas. Nur Jesus ist der Weg zu Gott, dem Vater. Er allein. Und weiter hören wir Vers 5. Gleich wie du nicht weißt, welchen Weg der Wind nimmt und wie die Gebeine im Mutterleibe bereitet werden, so kannst du auch Gottes Tun nicht wissen, der alles wirkt. Wunderbar. Der Wind weht, wohin er will. Du hörst sein Sausen wohl. Aber du kannst es nicht steuern und es übersteigt deinen Verstand und es wird ja verglichen mit dem Heiligen Geist, der auch unsere Herzen erleuchtet, dass wir Gottes Wort verstehen, dass wir verstehen, wer Gott selber ist, auch wenn unser Erkennen auch da Stückwerk Charakter besitzt. Wir können Gottes Wesen nicht wirklich ergründen, aber wir können das verstehen, was für unser Heil dient. Und nun hier, gleich wie du nicht weißt, welchen Weg der Wind nimmt und wie die Gebeine im Mutterleibe bereitet werden, so kannst du auch Gottes Tun nicht wissen. Es ist immer wieder ein Wunder, wenn ein neues Lebewesen entsteht. Und auch hier speziell ein Mensch, sicherlich hier besonders gemeint, aber auch jedes Geschöpf, immer ein Wunderwerk Gottes. Du hast mich gebildet im Leib meiner Mutter. Alle Tage waren in dein Buch geschrieben, die noch werden sollten, von denen noch keiner da war. Psalm 139. Auch andere Psalmen, wo das Wunderwerk der Schöpfung beschrieben wird. Und es ist unvorstellbar grausam, dass heute in Deutschland allein pro Jahr ungefähr 300.000 Kinder im Mutterleib getötet werden. Man spricht da so verharmlosend von Abtreiben oder Wegmachen. Aber es ist jedes Mal ein Mensch, der getötet wird. Eine Großstadt pro Jahr einfach ausradiert bei uns. Und dann beschwert man sich, dass es für die Renten nicht mehr reicht. Ja. Der Mensch selber schaufelt sich sein Grab, auch eine Gesellschaft schaufelt sich ihr Grab und geht dabei über Leichen. Furchtbar. Wir wollen auch hier beten, aber auch wirken und solchen Frauen oder Paaren helfen, die ein Kind erwarten und denken, sie könnten es nicht versorgen, dass wir auch da offene Hände und offene Türen haben. Lass dein Brot über das Wasser fahren. Ja. Brich mit dem Hungrigen dein Brot. Und es ist zurzeit eine Unterschriftenaktion in Gang, liegt auch unten aus, dass die kirchliche Beratung aussteigen soll aus dieser Beratung, ja, die ergebnisoffen ist, die es offen lässt, ob man das Kind jetzt abtreibt oder nicht. Zumindest eine kirchliche oder ich sage mal christliche Beratung sollte dahin führen, das Leben des Kindes zu erhalten, sollte der Frau, den Eltern hilfreiche Hinweise und Mittel mitgeben, dass das Kind wirklich auch ausgetragen werden kann. Liegt die Aktion noch unten aus und die Unterschriftenliste? Also als ich kam, war das noch, ich habe mich auch eingetragen. An der Rezeption. Ja, wer sich da noch eintragen möchte. Ja, also schlimm genug, wenn staatliche oder andere Beratungsstellen das offen lassen, aber zumindest was sich christlich nennt, sollte doch auch christlich beraten im Sinne der Bibel. Das nur als Nebenbemerkung. Nun, das ist ja auch sehr aktuell, was wir lesen. Ne? Also Gott bereitet die Gebeine Mutterleib. Und der Zielpunkt von Vers 5 ist also genauso unergründlich und wunderbar, wie Gott in seiner Allmacht das neue Lebewesen erschafft. Und auch wie er den Wind leitet und die Wolken, so unergründlich ist auch Gottes Tun, der alles wirkt. Er wirkt das Wollen und auch das Vollbringen, auch was die Bekehrung angeht. Immer wieder ein Wunder, wenn ein Mensch zum Glauben kommt. Aber wir dürfen dafür beten, für diesen Menschen. Wir dürfen auch für uns beten, wenn wir noch nicht glauben können. Ja, Herr, schenke mir diesen rettenden Glauben. Der Herr möchte, dass alle gerettet werden und wird dann das Gebet auch erhören. Darauf dürfen wir vertrauen. Gott hat alles in seinem Plan, aber er hat uns auch eine Verantwortung gegeben, Bitte und Fürbitte zu tun und auch eine Entscheidung zu treffen. Er zieht uns, aber er möchte auch, dass wir dann den Weg zu ihm hin und mit ihm beschreiten und gehen. Gott wirkt alles, wie wunderbar und welche Geborgenheit, die wir daraus empfangen dürfen. Die Konsequenz, Vers 6, am Morgen säe deinen Samen und lass deine Hand bis zum Abend nicht ruhen, denn du weißt nicht, was geraten wird, ob dies oder das oder ob beides miteinander gut gerät. Wenn jemand abends anfängt zu arbeiten, dann ist das nicht gut. Morgenstund hat Gold im Mund, Abendstund hat Blei im Schlund. Kennt ihr den Satz? Ist doch was dran. Ja, manche denken, sie sind Nachtarbeiter, sie müssen immer nachts arbeiten. Aber man ist viel frischer, wenn man morgens an das Tagewerk geht. Am Morgen säe deinen Samen. Dann kann auch die Sonne darauf scheinen, der Regen darauf fallen bei Tag. Es ist viel fruchtbarer, als wenn das alles dann bei Nacht geschehen muss. Und nachts lauert auch die Sünde vor der Tür. Wir sind Kinder des Lichts und nicht Kinder der Finsternis. Nun, also morgens, man soll frisch ans Werk gehen und fröhlich den Tag beginnen. Mit Gottes Wort und Gebet und dann auch den Dienst tun. Und das kann man auch übertragen auf das Leben. Das kommt ja nachher noch, die Jugend. Gedenke an den Schöpfer in deiner Jugend. Wie wunderbar, wenn jemand schon früh zum Herrn finden durfte. Es ist nicht jedem geschenkt gewesen. Bei mir, ich war 18 Jahre alt. Ich weiß nicht, wie alt ihr wart. Aber je früher, desto besser, umso sinnvoller und ausgefüllter ist das Leben mit Jesus. Wie arm sind die Menschen ohne Jesus. Es gibt die Schächergnade, dass jemand noch auf dem Sterbebett sich bekehrt. Aber ja, ob das dann Gold ist, was gesät wurde, oder doch nur Heu und Stoppeln, 1. Korinther 3. Wie schön, wenn wir dem Herrn dienen dürfen, ein Leben lang oder fast das ganze Leben lang. Je länger, desto besser. Jeder Spätbekehrter beneidet diejenigen, die schon früher dabei sein durften, beneidet diese oft und freut sich aber auch für sie und freut sich aber auch für sich, dass er noch den Schritt tun durfte. Ja. Wenn du noch kein Kind Gottes bist, dann kannst du auch jetzt umkehren, dass dein Leben von jetzt ab wirklich einen Sinn hat und ein Ziel und eine Hoffnung. Am Morgen säe deinen Samen und lass deine Hand bis zum Abend nicht ruhen. Du weißt nicht, was geraten wird, ob dies oder das oder ob beides miteinander gut gerät. Es ist das Licht süß und den Augen lieblich, die Sonne zu sehen. Das heißt, nutze den Tag, sei Kind des Lichts, wirke von der Jugend an für den Herrn bis zum Ende. Denn wenn ein Mensch viele Jahre lebt, so sei er fröhlich in ihnen allen, und denke an die finsteren Tage, dass es viele sein werden. Denn alles, was kommt, ist eitel oder nichtig, vergänglich. Nutze die Tage, wo du noch Kraft hast, zu dienen dem Herrn, dein Leben im guten Sinne zu genießen. Freue dich deiner Jugend. Bei manchen beginnt die Jugend eben auch etwas später dann noch. Ja, meine Schwägerin geht jetzt auf die Heirat zu, mit auch über 40 Jahren. Es ist auch da nicht zu spät. Nur als Beispiel, als Vergleich. Aber wunderbar, wenn wir schon möglichst früh ja, zum Herrn gehören dürfen. Steht dann auch ausdrücklich in Vers 9. So freue dich, Jüngling, in deiner Jugend und lass dein Herz guter Dinge sein in deinen jungen Tagen. Tu, was dein Herz gelüstet und deinen Augen gefällt, aber wisse, dass dich Gott um das alles vor Gericht ziehen wird oder zur Rechenschaft ziehen wird. Auch ganz klar, freue dich an dem, was der Herr dir schenkt, aber sündige dabei nicht. Das ist immer die heilige Grenze, die wir nicht überschreiten dürfen zu unserem eigenen Heil. Und wenn wir gefallen sind, sollen wir nicht liegen bleiben. Der Teufel redet uns ein, du hast gesündigt, du kannst nie mehr dem Herrn dienen. Aber Gott möchte, dass wir umkehren und sagt, komm her, du Knecht, ich vergeb dir und setze dich ein in den Dienst. Vers 20. Lass den Unmut fern sein von deinem Herzen und halte fern das Übel von deinem Leibe. Denn Kindheit und Jugend sind eitel. Andere Übersetzungen sagen, denn Jugend und dunkles Haar sind vergänglich. Ja, auch eine gute Übersetzung. Ist doch so, ja. Es gibt Ausnahmen. Meine Mutter hatte noch auf dem Sterbebett mit über 70 Jahren dunkle Haare. Ist auch ein Stück weit Vererbung. Aber trotzdem ist natürlich gemeint, dass die Jugend nicht ewig bleibt und dass wir immer wieder denken sollen, bedenke, oh Mensch, dass du sterben musst, damit du klug wirst. Und deshalb sollen wir nicht griesgrämig durch dieses Leben ziehen, das doch ein Geschenk Gottes ist. Lass den Unmut fern sein von deinem Herzen. Und wir sollen auch nicht unser Leben, unseren Leib zerstören durch irgendwelche schädlichen Mittel und Gifte und Drogen irgendwelcher Art. Das ist auch gemeint, wenn hier steht, halte fern das Übel von deinem Leibe. Und wir sollen uns auch nicht mutwillig in Gefahr bringen. Ich habe von jemandem gehört, der hat sich ein Hobby daraus gemacht, Fallschirm zu springen. Es ging gut, 10-mal, 100-mal, 200-mal. Und dann wurde er so übermütig, dass er keinen Ersatzfallschirm mitgenommen hat. Ich dachte, ja, es ging ja immer gut. Und dann ging es halt einmal doch nicht mehr gut. Und dann war es vorbei. Ja. Hat Gott herausgefordert. Habe ich jetzt in der Schweiz gehört, wo dauernd diese Gleitschirmflieger sind. Ja. Im September hatten wir eine Freizeit am Thuner See. Und da hat mir das ein Bruder erzählt, der hat ihn persönlich gekannt. Übermütig. Übermut tut selten gut. Und wir sollen Gott nicht versuchen. Manche machen sich auch einen Sport durch Raserei und ähnliche Angeberei. Und das geht auch sehr schnell schief. Nur eine Millisekunde nicht aufgepasst und schon hat man den Crash, den Zusammenstoß. Ja, halte fern das Übel von deinem Leibe, aber vor allem ist das Sündenübel gemeint, dass wir nicht mutwillig sündigen sollen, sondern gemäß den guten Geboten Gottes leben sollen und dürfen. Und nun kommt etwas, was zu der höchsten Poesie auch gehört in der Weltgeschichte und auch eben hier in der Bibel, wie das Alter beschrieben wird mit einer ungeheuer fesselnden, bildhaften Sprache. Ich möchte es mal im Zusammenhang jetzt vorlesen, die nächsten Verse. Nochmal von 12 ab Vers 1. Denk an deinen Schöpfer in deiner Jugend, ehe die bösen Tage kommen und die Jahre sich nahen, da du sagen wirst, sie gefallen mir nicht. Ehe die Sonne und das Licht, Mond und Sterne finster werden und Wolken wiederkommen nach dem Regen. Zur Zeit, wenn die Hüter des Hauses zittern und die Starken sich krümmen und müßig stehen die Müllerinnen, weil es so wenige geworden sind. Und wenn finster werden, die durch die Fenster sehen. Und wenn die Türen an der Gasse sich schließen, dass die Stimme der Mühle leiser wird. Und wenn sie sich hebt, wie wenn ein Vogel singt. Und alle Töchter des Gesanges sich neigen. wenn man vor Höhen sich fürchtet und sich ängstigt auf dem Wege. Wenn der Mandelbaum blüht und die Heuschrecke sich belädt und die Kaper aufbricht. Denn der Mensch fährt dahin, wo er ewig bleibt, und die Klageleute gehen umher auf der Gasse. Ehe der silberne Strick zerreißt und die goldene Schale zerbricht und der Eimer zerschellt an der Quelle und das Rad zerbrochen in den Brunnen fällt. Denn der Staub muss wieder zur Erde kommen, wie er gewesen ist, und der Geist wieder zu Gott, der ihn gegeben hat. Es ist alles ganz eitel, spricht der Prediger, ganz eitel. Habt ihr verstanden, was hier beschrieben wird? Dass der Zerfall des Menschen, die Vergänglichkeit und der Übergang zum Tod, bis dann alles zerbricht, der Staub zur Erde und der Geist zu Gott. Das möchte ich jetzt im Einzelnen auslegen und diese Bilder versuchen, etwas zu entschlüsseln, zu enträtseln. Die bösen Tage, das sind die Tage, wo der Mensch abbaut, wo nicht mehr die Kräfte der Jugend da sind. Man merkt es auch schon, wenn man über die 40 kommt, im Normalfall fängt es dann so langsam an, über die 50 und so weiter. Die meisten werden wissen, wie das ist. Das ist eine besondere Gnade, wenn man über 90 noch so rüstig ist, wie unsere Seniorinnen hier. Aber auch da merkt man natürlich, wie vieles davon sich erfüllt. Was wird hier im Einzelnen beschrieben? Die Sonne, das Licht, der Mond und die Sterne werden finster. Die Wolken kommen wieder nach dem Regen. Sie kommen immer wieder, auch wenn schon geregnet hat. Das heißt, so langsam ziehen sich die Lebenskräfte zurück. Es geht alles so auf die Finsternis zu, wo der irdische Mensch unter der Sonne nicht weiß, was kommt. Der Christ weiß es, der biblisch gegründete Mensch. Der Abbau der Lebenskraft. Und dann die einzelnen Beispiele in Vers 3 folgende. Zur Zeit, wenn die Hüter des Hauses zittern. Das sind die Hände und Füße, die zitterig werden, die oft ihren Dienst versagen. Man kann nicht mehr so schön schreiben. Man schwankt beim Laufen. Man wird hinfälliger. Und die Starken sich krümmen. Was könnte das sein? Der Rücken, Wirbelsäule, ja, da zieht sich manches zusammen. Viele alte Leute gehen gebeugt. Ich denke immer, Mensch, können sich nicht mehr aufrichten, aber es tut weh, ja, im Rücken und so weiter. Ich habe auch schon ein paar Mal Hexenschuss gehabt. Ich weiß schon, wie das ist. Und müßig stehen die Müllerinnen, weil es so wenige geworden sind. Was könnte das sein? Was wird weniger? Die Müllerinnen, die Mahlsteine. Die Zähne. Ja. Als der Opa meiner Frau, als die nach Deutschland kam, hat er gedacht, er geht zu keinem Zahnarzt. Er war da schon über 80, gedacht, er lebt ja sowieso nicht mehr lang, hat sie die Zähne nicht machen lassen. Er hatte, glaube ich, noch 5 oder 6 Zähne. Und jetzt ist er 95, hat immer noch 5 oder 6 Zähne. Ja, steht in des Herrn Hand. Ja. Sie sind inzwischen wohl nicht noch mediger geworden, aber sie waren schon wenig. Aber das ist auch so. Es muss nicht bei allen Menschen so sein. Es hängt auch ein bisschen von der Zahnpflege ab. Aber auch das Gebiss wird schwacher. Es malt sich ab. Knirschen gibt es in den Zähnen oder Ausfall von Zähnen. Karies, Paradentose, wir kennen das ja alles. Und wenn finster werden, die durch die Fenster sehen. Jetzt langsam wisst ihr, was das sein könnte. Was wird langsam dunkler? Wo braucht man immer mehr Licht, wenn man liest? Die Augen, ja, geht mir auch so. Wenn ich jetzt nicht so gutes Licht hier hätte, bräuchte ich auch eine Brille. Aber dadurch, dass hier so ein wunderbares Licht ist am Pult, kann ich es auch noch ohne Brille lesen, meine kleine Schrift hier. Nicht? Ja, ist auch ein Geschenk. Aber es ist einfach so, auch die Augen lassen nach. Das Licht wird weniger, was durch die Nerven vermittelt wird. Und so hat man auch hier Hilfsmittel geschaffen in der Neuzeit, Brillen und Ähnliches. Das nächste Bild, dass die Stimme der Mühle leiser wird. Und wenn sie sich hebt, wie wenn ein Vogel singt und alle Töchter des Gesanges sich neigen. Die Stimme des Menschen wird leiser. Man kann nicht mehr so laut sprechen. Es gibt auch da Ausnahmen, die bis zum Alter eine kräftige Predigerstimme behalten. Aber doch, weil auch die Atmung schwächer wird, lässt das Stimmvolumen nach. Ja. Die Stimme wird oftmals dann höher, Fistelstimme sagt man auch im Alter. Zitteriger, man kann auch nicht mehr so gut singen. Alles das wird hier sehr bildhaft beschrieben. Dieser eine Versteil, wo heißt, und wenn sie sich hebt, wie wenn ein Vogel singt, wird von manchen Auslegern auch so übersetzt. Wenn man erwacht, wenn der Vogel singt, das heißt ein schlechter Schlaf, der auch mitkommen kann. Ich werde jetzt auch mit dem Hühnerschrei wach, seit wir Hühner haben, sind aber nur Hennen, gar kein Hahn dabei, aber die gackern auch, wenn sie Hunger haben morgens. Und ich höre das also jeden Morgen. Ja, das ist auch gut, wenn man da dann früh aufwacht, zumal auch die Tochter in die Schule muss und so passt das alles auch gut zusammen. Früher habe ich das nicht so gehört, wenn die Vögel angefangen haben zu singen. Im Sommer ist es manchmal besonders störend, wenn es schon um 4 so losgeht. Nicht? Die Älteren werden das wissen, wie das dann ist. Ja, nun ja, ist auch gut, wenn man dann früh ins Bett geht. Ist gesünder. Die Stimme hebt sich, wenn ein Vogel singt. Alle Töchter des Gesangs neigen sich. Wenn man vor Höhen sich fürchtet und sich ängstigt auf dem Wege, denke, dazu brauche ich nichts weiter sagen. Auch das wird beschwerlicher. Anstieg auf Berge kann man hier gut ausprobieren, ob man es noch schafft, nach Zabelstein hoch zu wandern, Beispiel. Es wird für mich auch jedes Jahr beschwerlicher, wo ich hier bin, aber ich kann es noch gut leisten. Bin dem Herrn dankbar, dass es noch geht. Ich fürchte mich noch nicht davor, aber ich kann mir gut vorstellen, dass unsere 92-jährige Oma nicht so gern nach Zabelstein hochläuft. Ist es so, nicht? Ja, auch da haben die das Gehör auch schon nachgelassen. Ja, wenn man vor den Höhen sich fürchtet und sich ängstigt auf dem Wege, da gibt es auch die gute Erfindung des Stockes, den es schon immer gab. Und wenn ich irgendwo bin und es gibt Berge, dann ist auch ein Wald und dann hole ich mir immer gleich einen Stock. Es gibt auch Sicherheit beim Aufstieg und beim Abstieg, sehr zu empfehlen. Wenn der Mandelbaum blüht, die anderen Bilder sind jetzt schwieriger zu verstehen, aber es gibt übereinstimmende Deutungen, die auch ich so sehen kann. Wenn der Mandelbaum blüht, schönes Bild. Der Mandelbaum, welche Farbe hat der, wenn er blüht?
Rosa.
Weiß, ja. Und die meisten Ausleger sagen, das sei die Haarpracht im Alter, dass die auch weiß ist. Dann blühen die weißen Haare bei den meisten von uns. Bei manchen auch gar keine Haare mehr, ja. Aber doch auch noch ein paar. Manche klappen ihre Frisur dann auch nach unten, von oben so nach unten, habe ich auch schon welche gesehen. Ja, mit Vollbart, ist aber auch dann sehr schön. Ja, also auch da können wir kein Haar schwarz oder weiß machen. Ne? Das ist auch Gottes Führung für jeden unterschiedlich auch etwas. Jeder sieht ein bisschen anders aus. Aber der Mandelbaum blüht, die Haare werden weiß. Und wenn die Heuschrecke sich beläht, die Heuschrecke beläht sich. Ja, eine Heuschrecke, die kann wunderbar hüpfen. Aber eine beladene Heuschrecke, die hüpft nicht mehr so. Die kann nicht mehr tanzen und hüpfen. Der Gang wird auch schwerfällig. Ja. Man schleppt sich dann eher dahin. Ist froh, wenn man überhaupt nicht noch laufen kann. Mit oder ohne Stock oder Gehwägelchen dann. Rollstuhl, je nachdem. Ja. Der Abbau der körperlichen Kräfte. Und wenn die Kaper aufbricht. Die Kaper ist ein Strauch mit einer Frucht, die unter anderem dazu diente, im Altertum schon auch die Sexualität zu stimulieren. Man könnte es heute mit Viagra oder Ähnlichem vergleichen. Ja. Das heißt, auch das lässt nach, das sexuelle Begehren, die Leistungsfähigkeit, Potenz, steht hier ganz realistisch auch in der Bibel, weil es eben auch der Lauf des menschlichen Lebens ist. Und dann die Zusammenfassung, der Mensch fährt dahin, wo er ewig bleibt. Ewig, auf jeden Fall ewig, entweder oben im Himmel oder unten in der Hölle, in der Verdammnis. Und die Klageleute gehen umher auf der Gasse. Totenklage wird gehalten. Und jetzt kommen sehr, sehr poetische Bilder für den Tod, für das Sterben selber. ehe der silberne Strick zerreißt. Es kann einfach ein Bild für das Lebensende sein. Aber viele Ausleger deuten es auch auf die Wirbelsäule, die praktisch zerbricht, der Mensch, der sich zu den Toten legt. Der silberne Strick, diese lange Säule, die durch unseren Körper läuft. Und die goldene Schale zerbricht. Unser Gehirn ist ja in einer Schale geborgen. Ja, auch das zerbricht, löst sich auf. Auch das, wo die Gedankenkräfte verankert sind, geht dahin. Und der Eimer zerschellt an der Quelle und das Rad zerbrochen in den Brunnen fällt. Eimer und Rad, das erinnert an den Blutkreislauf und an das Herz, an die Pumparbeit des Herzens. Ja? Und das Rad, der Kreislauf, der sich immer dreht wie ein Rad. Kreislauf, Radlauf kann man auch sagen. Das zerschellt an der Quelle. Und das Rad fällt zerbrochen in den Brunnen. Der Mensch stirbt und der Staub muss wieder zur Erde kommen, wie er gewesen ist und der Geist wieder zu Gott eingegeben hat. Und da möge jemand sagen, dass der Prediger keine weitere Existenz des Menschen kennt. Das sieht man, man muss im Zusammenhang lesen, wer in Kapitel 9 behauptet hatte, dass hier die Auslöschung verkündet würde des Menschen, keine weitere Existenz nach dem Tode, der wird sich spätestens hier eines Besseren belehren lassen. Der Geist geht wieder zu Gott, der ihn geschenkt hat. So bei der Erschaffung. Gott schuf den Menschen aus Materie, Erde, Adam, Adama, Erde, und gab seinen Geist hinein. Wird übrigens manchmal verwechselt. Unser Geist ist nicht identisch mit Gottes Geist, sondern Gott, der auch Geist ist, schuf durch seinen Schöpfergeist den Geist des Menschen, der aber unabhängig von Gott als Geschöpf existiert. Wir haben nicht Anteil am Schöpfer, aber wir können in Gemeinschaft mit dem Schöpfer geraten oder kommen durch Jesus Christus, der Mensch geworden ist, der Fleisch geworden ist, Johannes 1, Vers 14, um uns zu erlösen von der Sünde. Und indem die Sünde, die Gottestrennung aufgehoben ist, kommen wir in personale Gemeinschaft mit dem Schöpfer. Also unser Geist ist nicht Gottes Geist, aber von Gott geschaffener Geist. Es wird oft in der Anthropologie, in der Lehre von Menschen verwechselt. Gerade in der Mystik wird es immer verwechselt. Das heißt immer, in jedem Menschen wohne der göttliche Geist. Das sagen die Mystiker aller Zeiten, auch in Tessé und anderen Orten wird diese Irrlehre verkündet, auch von Anselm Grün und so weiter. Aber das ist nicht biblisch. Unser Geist ist von Gott erschaffen, er ist aber nicht Gottes Geist. Ist unserem Geist, ja. Gottes Geist gibt Zeugnis unserem Geist, dass wir Gottes Kinder sind. Es sind unterschiedliche Bereiche. Der Schöpfer auf der einen Seite, Vater, Sohn, Heiliger Geist, und die Geschöpfe auf der anderen Seite. Engel, Menschen, Tiere, Pflanzen, Mineralien. Es sind unterschiedliche Bereiche. Wir werden niemals identisch mit dem Schöpfer oder der Schöpfer mit uns, sondern er hat aus Liebe seinen Sohn in diese geschöpfliche Welt hineingesandt. Und er nahm Anteil an unserer Schöpfung, aber nicht umgekehrt. Wir können niemals dem Schöpfer gleich werden. Wir werden aber gleichgestaltet in sein Bild. Wir sind das Ebenbild Gottes und das Ebenbild ist niemals das Original. Wenn Sie ein Foto von sich haben, sind nicht Sie das Foto, sondern Sie halten das Foto in der Hand. Und so hat Gott uns wie Tongefäße geformt und seinen Geist eingehaucht, indem er dann Menschengeist geschaffen hat. Aber so, es ist, Sie müssen sich so vorstellen, ich sage auch immer zu den Zeugen Jehovas und Moslems und den verschiedenen Sekten, versuche ich zu erklären, warum Jesus der einzigartige Sohn Gottes ist und nicht ein Engel oder nur Prophet, wie es die Zeugen Jehovas sagen, Erzengel Michael, die Moslems sagen nur ein Prophet sei Jesus. Ja. Aber das ist nicht so. Er ist der Sohn Gottes und dadurch, dass er der Sohn Gottes ist, hat er am Wesen Gottes Anteil. Er ist genauso Gott wie der Vater. Und ich sage, schauen Sie, wenn Sie einen Sohn haben, er ist ja auch Mensch wie Sie. Wenn Gott einen Sohn hat, ist er Gott wie er. Aber dadurch, dass er in Maria Fleisch wurde, ist er zugleich auch Mensch und bleibt aber doch auch Gott. Ein Geheimnis, aber es ist nicht unbegreiflich, man kann es verstehen. Mensch und Gott zugleich, so haben es auch die Väter gelehrt, zu Recht von der Bibel her. Römer 1 wird das etwa beschrieben. Dem Geiste nach Gott und dem Fleische nach von Maria Mensch geworden. Und unser Geist geht wieder zu Gott, der ihn gegeben hat. Das heißt aber in die Gemeinschaft mit Gott, nicht wie es der Hinduismus behauptet, dass er mit dem all einen Geist des Universums verschmelze. Das ist heidnische Lehre. sondern wir kommen in personale Gemeinschaft mit Gott, bleiben unterschieden von ihm, aber wir werden ihn schauen, den Sohn Gottes, wie er ist, von Angesicht zu Angesicht. Habt ihr den Unterschied verstanden? Ganz wichtig, weil das wird heute so oft vertauscht, bis in evangelikale Kreise hinein, diese Mystik, diese Verschmelzung von Gott und Mensch, das ist falsch, ja, dürfen wir nicht mitmachen. Und dadurch kommt auch die Ehrfurchtslosigkeit gegenüber Gott und seinem Wort, dass man es alles in eine Ebene holt. Das ist der tiefste Quell des endzeitlichen Glaubensabfalls und der Ehrfurchtslosigkeit, dass man Volksbibel und ähnliche gotteslästerliche Schriften heute vermarktet und nicht mehr merkt, Gott ist im Himmel und du bist auf Erden. Predigerbuch. Wir wollen diesen unendlichen Abstand festhalten, der nur überbrückt wurde durch Jesus Christus, indem er von oben nach unten zu uns kam, um uns von unten nach oben zu sich zu holen und zu erlösen. Anders wäre das nicht gegangen und geht auch nicht, auch wenn der Mensch alle möglichen Selbsterlösungsversuche fabrizieren möchte und damit doch scheitern muss. Der Staub muss wieder zur Erde kommen, wie er gewesen ist, und der Geist wieder zu Gott, der ihn gegeben hat. Aber wir haben es in 1. Korinther 15 gehört, einen wunderbaren Herrlichkeitsleib bekommen. Nicht mehr aus Staub, sondern aus unzerstörbarer Wesenheit. Ein Geistleib. Aber wir werden erkennbar sein in der Ewigkeit. Wir werden die Propheten und Apostel und alle Gottesmänner und Gottesfrauen der Vergangenheit erkennen, obwohl wir sie noch nie gesehen haben und auch keine Fotos von ihnen haben. Bis in die jüngere Zeit zumindest. Der Beweis, bei der Verklärung haben die Apostel Petrus, Jakobus und Johannes auch Elia und Moses an der Seite Jesu erkannt, obwohl sie sie noch nie gesehen hatten. Es gab damals keine Fotografien. Ja, und so wird es auch sein im Himmel. Wir werden unsere Lieben wiedererkennen, wenn auch sie gerettete, wiedergeborene Kinder Gottes waren und dort auch beim Herrn sind. Ein großer Trost und eine große Vorfreude. Ich hoffe, dass auch wir uns dort alle einmal wieder sehen, ob wir jetzt aus England, Holland, der Schweiz, Frankreich oder Deutschland gekommen sind, die wir hier versammelt sind. Ja, das sind ja große Entfernungen, aber im Himmel werden diese Unterschiede, diese Entfernungen keine Rolle mehr spielen. Und dann nochmal dieser Refrain im Buch Prediger, nochmal als Abschluss, bevor dann das Nachwort kommt. Es ist alles ganz eitel, spricht der Prediger, ganz eitel, ganz nichtig. Er hat ja die Vergänglichkeit hier beschrieben, des irdischen Menschen unter der Sonne. Vergänglich, deshalb gedenke an deinen Schöpfer, bereits in deiner Jugend. Je früher, desto besser. Und nun kommt das Nachwort. Es bleibt noch übrig zu sagen, der Prediger war ein Weiser, und lehrte auch das Volk gute Lehre, und er erwog und forschte und dichtete viele Sprüche. Er suchte, dass er fände angenehme Worte und schriebe recht die Worte der Wahrheit. Die Worte der Weisen sind wie Stacheln, und wie eingeschlagene Nägel sind die einzelnen Sprüche. Sie sind von einem Hirten gegeben. Und über dem allen, mein Sohn, lass dich warnen, denn des vielen Büchermachens ist kein Ende. Und viel Studieren macht den Leib müde. Lasst uns die Hauptsumme aller Lehre hören. Fürchte Gott und halte seine Gebote, denn das gilt für alle Menschen. Denn Gott wird alle Werke vor Gericht bringen. Alles, was verborgen ist, es sei gut oder böse. Damit endet dieses gewaltige und tiefgründige Buch der Weisheit. Und ich möchte nur noch kurz einiges dazu sagen, zur Auslegung. Der Prediger war ein Weiser, der weiseste aller Menschen, die jemals gelebt haben, der König Salomo. Er lehrte das Volk gute Lehre. Wir finden das auch im Buch der Sprüche, auch im Hohelied und dürfen auch das vertiefen. Es lohnt sich auch wirklich, die Sprüche besonders zu lesen und danach zu handeln. Er hat auch gerungen um die richtigen Worte, hat gebetet, dass der Herr ihm die richtigen Worte schenkt. Und er wollte schreiben die Worte der Wahrheit. Nichts Falsches soll darin stehen. Das haben wir auch gehört. Und diese Worte der Wahrheit, die sind wie Stacheln, wie Nägel. Das heißt, sie werden eingeschlagen und keiner kann sie herausziehen. Sie stehen fest, sind eine Grundlage für das Leben und wie Nägel. Und sie tun aber auch weh, denn sie durchkreuzen unser oberflächliches, menschliches Denken und zeigen uns, Gott hat ganz andere Vorstellungen von deinem Leben. Nicht, dass du oberflächlich dahin vegetierst, begrenzt mit dem Blick unter der Sonne, sondern dass du nach Offenbarung Gottes trachtest, wie sie jetzt in der Bibel niedergelegt ist als dem Wort Gottes. Wir sollen aus diesem oberflächlichen Dasein des Nichtigen und Vergänglichen herauskommen und empordringen zur Sphäre des ewigen und allein seligmachenden Gottes. Und diese Worte sind von einem Hirten gegeben. Sie sind von Gott inspiriert und dem einen Boten, Prediger Salomo, geschenkt. Und nun kommt noch eine Warnung, zu viele Bücher zu machen und zu lesen. Letztendlich sollen wir nur ein Buch lesen. Das heißt, es sind ja die Bücher der Bibel in diesem einen Buch heute zusammengefasst, im biblischen Kanon, der unter Leitung des Heiligen Geistes von Männern des Glaubens zusammengestellt wurde, aufgrund der Prüfung der Echtheit der Verfasser und der Inhalte. So möchte ich ganz kurz zur Kanongeschichte nur sagen. Und deshalb ist kein Buch der Welt, auch kein Buch irgendwelcher Religionen, diesem Buch gleich zu achten, der Heiligen Schrift Alten und Neuen Testaments. Dieses allein sollen wir verinnerlichen, danach unser Leben ausrichten. Und es ist eine Warnung davor, dass der Teufel es fertig bringt, Millionen und Abermillionen Bücher auf den Markt zu bringen. Jetzt ist wieder Buchmesse. Wie viele Tausende oder, ich weiß nicht, Hunderttausende Neuerscheinungen jedes Jahr, um die Menschen abzulenken von dem einen wahren Buch, wo wir das Leben finden. Das vielen Bücher machen ist kein Ende. Nun schreibe ich ja auch Bücher. Ich weiß nicht, ich habe es nicht genau gezählt. Es sind etliche Dutzend inzwischen. Und es ist auch für mich eine Warnung, was hier steht. Aber mein Ziel ist, in allen meinen Büchern hinzuweisen auf dieses eine Buch, auf diesen einen Herrn. Das soll nur Hinführungsdienste leisten und nicht wegführen. Gerade umgekehrt, wie es die ganzen Bücher der Welt versuchen. Harry Potter, ich sage immer Harry Schrotter, ja. Und solche Dinge. Es ist wirklich Schrott, was den Leuten da vor die Nase gesetzt wird. Okkultismus, Zauberei, Philosophien, irgendwelche Art Ablenkungsmanöver Satans, um Menschen von dem schmalen Weg des Lebens wegzuführen. Und auch jeder christliche Autor muss sich prüfen, schreibe ich bibelgemäß oder habe ich auch schon Irrlehren, jetzt sehr aktuell der Roman Die Hütte, wo ein völlig gotteslästerliches Bild von Gott gezeichnet wird. Das hat überhaupt nichts mehr mit der Bibel zu tun. Es sind zwar so ein paar gute moralische Lehren eingestreut, aber das dient nur dazu, die Leute zu fangen und dann werden sie mit einem Gottesbild konfrontiert, was man noch vor einer Generation gesagt hätte, das ist höchste Blasphemie. Nicht? Möchte ich gar nicht näher beschreiben, was da alles drin steht. Also es ist, des vielen Bücher machen es kein Ende. Und wenn jemand eine neue Lehre entwickelt, auch in der Theologie und Philosophie, dann weiß man schon, wenn es eine neue Lehre ist, dann kann es ja nur von der Bibel abweichen. Und die Menschen wieder mal in die Irre führen. Lasst euch warnen. Nein, wir wollen nicht der Botschaft, der Offenbarung Gottes etwas hinzufügen und auch nichts davon hinwegtun, sondern treu dem Herrn folgen und auf sein Wort hören. Und viel studieren macht den Leib müde. Man würde denken, den Geist müde wird stehen. Sicherlich beides. Ja, wir sollen studieren. Es gibt auch andere Stellen, wo es heißt, studiere das Wort, ja, und vertiefe dich darin, ist ganz klar. Aber hier warnt uns auch das Wort Gottes ganz klar, dass wir eine Einheit sind aus Geist, Seele und Leib. Und dass wir, ich verstehe es jetzt mal so, nicht immer nur lesen und grübeln sollen, sondern auch uns bewegen sollen. Ich praktiziere das auch, dass ich immer mindestens 1 oder 2 Stunden am Tag mich auch bewege, damit ich nicht müde werde. Für die Geistesarbeiter ist es ja immer besonders gefährlich, dass man sich überhaupt nicht mehr darum kümmert, um seine Gesundheit. Und so ist es aber nicht gemeint. Denn unser Leib ist ein Tempel des Heiligen Geistes. Wir sollen ihn nähren durch Studium des Wortes Gottes. Wir sollen auch studieren, aber zu viel studieren und ohne gesunden Ausgleich, das ist sicherlich nicht Gottes Wille. Denn die leibliche Übung ist wenig Nütze, aber sie ist nicht unnütz, habe ich schon mal gesagt. Wir sollen auch da uns als Einheit, als Geschöpfe des Herrn sehen und ja, nicht nur immer studieren, sondern auch den Ausgleich suchen, etwa in der Gartenarbeit, in der Bewegung, auch in praktischen Werken der Nächstenliebe, dass wir das, was wir studiert und gelernt haben, auch umsetzen in die Tat. Dann wird nämlich unser Leib und Geist nicht müde, sondern erfrischt durch das, was wir auch tun dürfen, durch praktische Dienste am Nächsten. Und nun der gewaltige Abschluss. Lasst uns die Hauptsumme aller Lehre hören, fürchte Gott und halte seine Gebote, denn das gilt für alle Menschen. Denn Gott wird alle Werke vor Gericht bringen, alles, was verborgen ist, es sei gut oder böse. Manche Stellen im Prediger wurden ja schon so ausgelegt. Genieße das Leben ohne Rücksicht auf Verluste, denk an dich, Wein, Weib und Gesang. Ich habe immer mal schon darauf hingewiesen. Aber man übersieht immer, dass auch in all diesen Stellen, die man so fehldeuten könnte, immer von Gott und auch seinem Gericht und der Rechenschaft, die wir vor ihm ablegen müssen, die Rede ist. Das Leben genießen, ja, aber nie dabei sündigen. Nie ohne Gott dafür zu danken, für die Gaben, die er gegeben hat und nie ohne seine Gebote im Blickfeld zu behalten. Bei der Jugend gibt es heute eine Bewegung mit diesen Armbändern WWJD, What would Jesus do? Und das dürfen wir uns bei allem fragen, was würde Jesus tun oder was würde Jesus dazu sagen? Und so auch hier, fürchte Gott und halte seine Gebote. Das sollte unsere Richtschnur sein, die ja dazu dient, unser Leben zu erhalten, das irdische Leben und vor allem auch uns vorzubereiten für das ewige Leben. Denn Gott wird alle Werke vor Gericht bringen. Alles, was verborgen ist, es sei gut oder böse, es ist nichts vor ihm verborgen. Keiner kann sich vor ihm verstecken. Das macht vielleicht manchen Angst und andere Freude. Oder je nachdem, in welcher Situation wir sind, wollen wir nicht, dass Gott es sieht. Aber Gott wird alles offenbar machen zu seiner Zeit. Es ist gut, dass wir einen gnädigen Richter haben, der barmherzig ist, der für unsere Sünden seinen Sohn gesandt hat, sonst könnte keiner vor Gott bestehen. Wir haben Psalm 51 gehört vorhin, entsündige mich mit Isop. Ja, das heißt, mache uns rein durch dein Blut, Herr Jesus, dann wird unser Leben gut. Nur dann kann ich vor Gott bestehen, wenn ich zum Himmel werde eingehen. Jetzt noch eine kleine Nachbemerkung von mir zum Buch Prediger. Es gibt nichts Neues unter der Sonne. So haben wir gehört in Kapitel 1. Und dann wurde beschrieben, der Kreislauf in der Schöpfung, auch der Kreislauf der Generationen. Und das immer Wiederkommende im Menschenleben. Und doch, und das konnte der Prediger in dieser Deutlichkeit noch nicht sehen im Alten Bund, ist Neues gekommen. Etwas ganz Neues. Und zwar Galater 4, Vers 4, lässt sich gut merken. Als aber die Zeit erfüllt ward, sandte Gott seinen Sohn, geboren von einer Frau, und unter das Gesetz getan, damit er die, die unter dem Gesetz waren, erlöste, damit wir die Kindschaft empfangen. Weil ihr denn Kinder seid, hat Gott gesandt den Geist seines Sohnes in unsere Herzen, der schreit, Abba, lieber Vater, so bist du nicht mehr Knecht, sondern Kind, wenn aber Kind, dann auch Erbe durch Gott. Gott hat seinen Sohn gesandt, den Messias, den Erlöser, Jesus Christus. Er ist gekommen, um die Decke zu durchbrechen, die für uns noch oder für den Mensch des Alten Bundes noch da lag, der nur bis unter die Sonne blicken konnte. Es gab immer auch Lichtstrahlen. Natürlich hat Gott sich auch im Alten Bund geoffenbart, aber sie haben alle gewartet, gehofft auf den Erlöser, den Messias. Und wir wissen, im Neuen Bund, er ist gekommen in Jesus Christus, als die Zeit erfüllt ward. Gott hat auch da den genauen Zeitplan gehabt. Und jetzt ist alles neu geworden. Und dazu lese ich, ergänzend nochmals, ich hatte es schon mal zitiert im Laufe der Tage, 2. Korinther 5, ab Vers 17. Darum ist jemand in Christus, so ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, siehe, es ist neu geworden. Aber das alles von Gott, der uns mit sich selber versöhnt hat, durch Christus und uns das Amt gegeben, das die Versöhnung predigt. Denn Gott versöhnte in Christus die Welt mit ihm selber und rechnete ihnen ihre Sünden nicht zu und hat unter uns aufgerichtet das Wort von der Versöhnung. So sind wir nun Botschafter an Christi Stadt, denn Gott vermahnt durch uns. So bitten wir nun an Christi Stadt, lasset euch versöhnen mit Gott. Denn er hat den, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht, auf dass wir würden in ihm die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt. Jesus, unsere Versöhnung. Jesus, unsere Hoffnung. Jesus, unser Heil. Der neue Mensch kann nur entstehen in Jesus Christus, der als der Anfänger der neuen Schöpfung, der Erstling der Entschlafenen erschienen ist, um uns von Sünde, Tod und Teufel freizukaufen und uns ewiges Leben zu ermöglichen in seiner Herrlichkeit. Amen. Wir erheben uns zum Gebet. Lieber Herr Jesus Christus, welche Gnade ist es, wenn wir schon in der Jugend zu dir kommen durften, dir dienen, dich lieben, mitarbeiten in deinem Reich, auch hier schon auf der Erde und mitarbeiten auch an dem Kommen deines herrlichen Reiches, dass noch viele Menschen gerettet werden. Dazu schenke uns auch jetzt Gnade in dieser kurzen Lebenszeit. Danke, dass du viele von uns schon gerettet hast und dass wir nicht der Vergänglichkeit in Ewigkeit anheimfallen müssen. Jetzt verfällt unser Leib, aber wir werden einen herrlichen Leib bei dir bekommen und dafür danken wir dir. Reinige uns von unseren Sünden, schenke, dass nichts Trennendes zwischen dem Vater und uns steht. Wasche uns ab durch dein heiliges Blut, auch heute, und schenke uns Gnade für unseren weiteren Lebensweg, dass wir auf deinem schmalen Wege wandeln, bis in Ewigkeit. Amen.